wenn man perfektes Personal Branding macht, da muss man einfach da rausgehen, ne, und eine Show machen und sich zeigen und sich selber auch ziemlich fantastisch finden.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernurica.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge hier im SIP Podcast. Hier ist eure Host Kathi.
Und Jan-Peter, hallo, und wir sprechen heute über ein sehr interessantes Thema, nämlich das Thema Personal Branding.
Genau, Personal Branding ist nämlich auch, wenn man das vielleicht vermuten mag, nicht nur was für die Top-Stars und Sternchen der Hospitality-Szene, die man so im Fernsehen sieht, sondern eigentlich was für jeder Mann und jede Frau und all die da draußen sonst noch so unterwegs sind. Es kann nämlich nicht nur helfen, dich als Person erfolgreich zu machen, sondern auch noch deinen Betrieb, in dem du arbeitest.
Genau, und darüber sprechen wir mit einer absoluten Expertin für das Thema. Mhm. Das ist die Viola Molzen von der Agentur White Kitchen. Die machen nämlich genau unter anderem das. Also die machen ganz viele Geschichten für die Hospitality. Sie entwickeln Konzepte, sie bauen Flächen aus, sie machen Design, sie machen Marketing. Aber sie arbeiten auch mit den Leuten in den Betrieben zusammen, beziehungsweise mit den Köpfen. Und wenn die das mögen, bauen sie die auch zu einer Persönlichkeitsmarke auf. Und wie das funktioniert, darüber sprechen wir jetzt.
Hallo liebe Viola, schön, dass du hier bist bei uns im SIP-Podcast.
Ja, hallo, auch von meiner Seite, und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr, mit dir heute über Branding sprechen zu dürfen und Personal Branding in der Hospitality. Und wie immer, bevor wir ins Gespräch starten, ein paar biografische Infos. Du bist 1990 in Lüneburg geboren, in Niedersachsen, und hast als Fotografieassistentin gejobbt. Dann hast du im niederländischen, ich versuch's mal richtig auszusprechen, Leeuwarden, Bachelor of Business Administration gemacht, hast Erasmus in Istanbul gemacht, bist dann nach Hamburg gegangen, hast da bei der Firma Unilever gearbeitet, und das war so der erste Kontakt so zu Food und Gastronomie, dann, wenn ich das richtig gelesen habe. Und bist dann nach Berlin gewechselt, nach einer gewissen Zeit. Und hier bist du auch immer noch in Berlin, das ist sehr schön. Du hast im Hyatt gearbeitet, du hast für die Spandau-Arkaden gearbeitet, unter anderem also in so einem Shopping-Center-Bereich. Die Firma heißt Unibail Rodamco Westfield, die dann die verschiedenen Shopping-Center in Berlin betreut. Und du hast dort im Management gearbeitet. Du hast eine Gastronomie miteröffnet, Trio Café und Weinbar. Und du bist Partnerin bei White Kitchen. Und White Kitchen ist eine Agentur, die sich auf den Bereich Full Service für Restaurants und Hotels spezialisiert hat. Vielleicht magst du ganz am Anfang mal ein bisschen erzählen, was ist White Kitchen, was macht White Kitchen und was bedeutet in diesem Kontext Full Service?
Ja, vielen Dank erstmal für die Short Bio. Hört sich immer ganz gut an, was man so schon gemacht hat. Muss man manchmal selber ein bisschen mal zurückschreiten und gucken, ist immer ganz schön. Ja, White Kitchen wurde vor 10 Jahren gegründet, und genau, Full Service Agentur, dahinter versteckt sich eigentlich, dass wir vom F&B Konzept und Master Planning über Interior Design und Architektur bis hin zu Websites, Branding, Marketing, Social Media und Pressearbeit alles abdecken. Also One-Stop-Shop, sagt man im Retail-Business, für Gastronomie und Hotellerie. Genau, das zeichnet uns aus, dass wir alle Services anbieten, nur für Gastronomie und Hotellerie.
Das ist ja aber schon auch echt ganz schön viel, ne?
Ja, ja, das stimmt. Wir sind eigentlich ein kleines Core-Team, was sich sozusagen um alles kümmert. Und dann, je nach Projekt, suchen wir uns auch immer gerne Freelancer mit dazu, die uns unterstützen. Und das macht uns sehr agil, hat uns auch gut durch die Covid-Zeit gebracht und hat sich herausgestellt, dass diese Agilität was sehr Wichtiges ist, auch gerade für die Gastrobranche, die sich so schnell verändert. Wir haben auch eigentlich jedes Jahr haben wir immer einen anderen Fokus in unseren Services. Das ist immer ganz interessant. Also als ich frisch dazugekommen bin vor 4 Jahren, weil ich ja eben den Background auch habe im Retail und da Vermietung gemacht habe für Food and Beverage für ganz Deutschland, für die Shopping Center von Unibail, hatte ich eben auch viele Kontakte zu Eigentümern von Immobilien. Wir haben zum Beispiel mit der Signa denn viel gemacht, haben denen bei den Masterplannings geholfen für, was mache ich aus den Galerias, haben wir Markthallenkonzepte mitgemacht. Das war dann sehr der Fokus während Covid und gar nicht mehr so sehr eben Websites und Social Media, weil klar, das lag alles brach, das brauchte keiner zu der Zeit. Und dann, jetzt merken wir zum Beispiel wieder, in diesem Jahr haben wir super viele Hotelkunden. Wir haben gemerkt, dass es da einen großen Ruck gab irgendwie. Mhm. Und viele wieder investieren wollen. Es kommen jetzt ja auch wirklich sehr viele Boutique-Hotels auf den Markt. Und da sehen die Großen natürlich jetzt auch irgendwie, die müssen jetzt auch mal Gas geben und sich verjüngen. Mhm. Und genau, und kommen jetzt viel mit Anfragen, gerade im Bereich Social Media und Websites, auch neue Food-Konzepte. Auch ganz spannend, dass die jetzt ihr Frühstückskonzept neu denken. Nicht mehr das interkontinentale Frühstück, sondern eigentlich ein bisschen mehr auf reduzierter, vielleicht einen kleinen Bakery-Kiosk morgens. Also da sind ganz spannende Movements. Und ja, deshalb, jedes Jahr ist anders und das macht es auch so spannend. Und deshalb, ja, liebe ich meinen Job auch so sehr.
Ja. Ja, in der Branche, die verändert sich wirklich jedes Jahr. Es ist immer wieder eine große Pralinenschachtel und manchmal ist es sehr süß, manchmal ein bisschen scharf und sauer. So, ja. Das macht das wirklich super spannend und deswegen ist es für uns auch als diejenigen, die die Branche begleiten, immer wieder interessant, drauf zu blicken, was es für Veränderungen gibt und mit Leuten zu sprechen, die natürlich auch Teil dieser Veränderungen sind und dazu beitragen. Und wir wollen ja heute mit dir jetzt nicht so sehr über das Thema Retail sprechen, das sicherlich auch interessant wäre, sondern über Persönlichkeiten in der Hospitality. Nämlich wie man, du hast es ja auch gesagt, Marketing und Branding ist ein Teil eurer Leistung, wie man aber auch, und wir sprechen ja von einem sehr persönlichen Business, wie man sich als Hospitality-Persönlichkeit aufbauen kann. Und die erste Frage, die wir uns in dem Kontext gestellt haben, warum ist das überhaupt hilfreich oder wichtig, sich als Persönlichkeit, als Hospitality-Persönlichkeit aufzubauen? Worin siehst du da die Vorteile?
Ja, es ist oft so, dass meistens ein, zum Beispiel, ich spreche jetzt von Restaurants, das ist, was wir jeden Tag machen. In Restaurants sehen wir es ganz häufig, wenn wir da einen Küchenchef haben, der sehr gut ist, der sich sehr nur über das Restaurant definiert und andersrum. Also das heißt, wir haben die Brand des Restaurants und gar nicht den Koch an sich. Ist er aber nicht mehr in diesem Restaurant, ist es schwierig für ihn, wenn er sich vorher nicht als eigene Marke positioniert hat, dann irgendwie wieder aufzufallen. So, also er fängt eigentlich jedes Mal wieder von vorne an. Und das passiert eben, wenn man vorher nicht an sich selber als eigene Marke gearbeitet hat. Ich meine, das kann man eigentlich auch auf andere Branchen auch spiegeln oder kann man sich das auch anschauen oder wenn man das von sich selber sieht, ne, wie aktiv man vielleicht in LinkedIn ist oder wie man sich positioniert nach außen, wie man sein Netzwerk pflegt. Das ist schon wichtig, auch wichtig, dass es eben nicht nur in Bezug ist auf den jetzigen Arbeitgeber oder da, wo man gerade arbeitet, sondern das eigentlich unabhängig davon macht. Man ist seine eigene Marke und das ist eben für Köche genauso wichtig wie für uns Einzelne.
Wenn wir jetzt mal davon sprechen, wir haben ja auch wahnsinnig viele Bars hier, die diesen Podcast hören und auch sehr viele inhabergeführte Bars, ne? Sag ich mal, wenn das jetzt mein Laden ist, dann verlasse ich den in der Regel ja selten, sondern ich mache vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten dazu, aber in der Regel ist es ja mein Betrieb. Wie würdest du sagen, verändert sich da die Situation? Du hattest vorher von einem Koch gesprochen, der quasi den Betrieb wechselt. Das spricht, es ist nicht sein Betrieb. Wenn wir jetzt aber einen Bartender, eine Bartenderin haben mit einem inhabergeführten Betrieb, wo siehst du da die Unterschiede zu dem Beispiel, was du vorher genannt hast?
Ja gut, wenn es inhabergeführt ist, ich meine, dann stülpst du ja quasi deine komplette Identität, das ist in den meisten Fällen schon, über diese Bar. So, dann ist das eigentlich schon ein Vehikel von deinem Personal Branding. Mhm. So, und das ist schon ein Tool davon aus der Toolbox, was du benutzen kannst, weil es ja eigentlich zeigt, ne, wie ist deine Philosophie, was ist dir wichtig, klar, wie ist das Interior Design, das spricht ja alles für dich als Marke. Und für dich als Person, das strahlt es mehr aus natürlich und du kannst dich da mehr entfalten und deine Persönlichkeit entfalten, als jetzt in zum Beispiel einer Bar, die nicht dir gehört, wo du in Anführungszeichen nur der Barchef bist, aber wahrscheinlich es andere Eigentümer gibt, einen anderen Besitzer, einen anderen Betreiber, der sagt, nee, aber ich hätte das gerne lieber so und du stehst in Anführungszeichen nur hinter der Bar und machst die Barkarte, ne? Das ist ja dann oft. Oder eben, es ist so konzipiert, dass es unabhängig ist, wer hinter der Bar steht. Die Bar an sich hat einfach seine Ausstrahlung. Das ist in einem Inhabergeführten eben nicht so. Also da wäre es, glaube ich, schwierig zu sagen, man wechselt dann auf einmal den Mixologen hinter der Bar, dann passt es irgendwie nicht mehr, ne?
Es ist ja auch so, dass viele Bartender, also wenn ich habe gerade so verschiedene Köpfe gerade im Kopf bei mir, die ich über die vielen Jahre in so vielen verschiedenen Locations schon gesehen habe, ne? Oder wenn ich dann in meine alten Nomi-Blog-Artikel gucke und sehe, ach guck mal, ja, in dem Land hat er ja auch mal gearbeitet und den ganzen unterschiedlichen Stationen sehe, da gibt es ja schon auch eine Menge, die wirklich öfter mal die Locations wechseln, die Bars wechseln, die Städte wechseln, die Länder wechseln. Und da gibt es sogar welche, die irgendwie, wo man denkt, die agieren sogar völlig losgelöst von stationären Bars oder sind halt irgendwie eigene Persönlichkeiten. Aber das Letztere ist dann eher so international. So, also deswegen, was du vorhin meintest, ne, das Köche, ne, eigentlich ist es sehr analog dazu, ne. Es gibt, glaube ich, schon eine Menge Leute in der Barbranche, die sich eigentlich als Marke positionieren könnten. Wiederum ist aber im deutschen Kontext, da haben wir mit Thorsten Husmann ja auch drüber gesprochen, in einer der vorherigen Ausgaben, nicht so wirklich die Sichtbarkeit bekommen. Was glaubst du, woran liegt das, dass deutsche Bartenderinnen und Bartender noch im internationalen Vergleich relativ wenig als Brand wahrgenommen werden?
Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen die deutsche Attitude. Ja, also natürlich sieht man dann so ein bisschen, was UK macht, was die USA macht und welche Charaktere man natürlich von dort kennt. Und die sind halt wirklich von der Pike auf, lernen die dieses Gehen, sich eben auch ein bisschen mehr zu vermarkten. Ne? Die Deutschen sind dann immer so ein bisschen zurückhaltender. Ach, ich mache ja nur meine Arbeit. Ich möchte gar nicht so sehr, dass die irgendwie die Scheinwerfer auf mich kommen. So, man hat das ja auch, glaube ich, als Bartender, ne, in der Ausbildung schon oder was, also ich selber habe ja keine Ausbildung als Bartender. Was ich jetzt nur von außen sagen kann, ist, dass es ja schon so ist, dass man ja auch eher unsichtbarer ist. Ne? Man ist da für den Gast und spricht mit dem, hört sich auch seine Sorgen so ein bisschen an und bereitet ihnen eine schöne Zeit. Aber man ist ja jetzt nicht der aktive Part, auf den die Scheinwerfer kommen. Ne? Man nimmt sich ja eher so ein bisschen zurück. Und ich glaube, dass die deutsche Attitüde da auch von dem, sich ein bisschen zurückzunehmen und nicht so eine, ich sag jetzt mal, Rampensau zu sein, was man tatsächlich sein muss, wenn man perfektes Personal Branding macht, da muss man einfach da rausgehen, ne, und eine Show machen und sich zeigen und sich selber auch ziemlich fantastisch finden. Das ist, glaube ich, das, wo auch gerade die Bartender eigentlich nicht nachstreben oder ja, das per se eigentlich nicht dafür gemacht ist.
Da würde ich gerade mal widersprechen, beziehungsweise Ich glaube, es kommt wirklich total drauf an. Es gibt natürlich diese ganz zurückhaltend agierenden, sehr auf den Service sich fokussierenden Leute. Und dann gibt es aber wirklich diese totalen Rampensäule, gerade im Barbusiness, hallo an alle da draußen, die wirklich eigentlich schon viel Attitüde oder auch einfach ja, eine Lebenseinstellung und auch eine Offenheit mitbringen. Das ist fast so introvertiert versus extrovertiert fast schon. Ne? Also und das, ich glaube, dass es da schon viele Typen gibt, die man wirklich eigentlich auch vermarkten könnte oder die sich eigentlich auch als Barmarke vermarkten könnten oder als Personal Brand, aber es in der Form noch nicht so richtig hundertprozentig tun. Aber eigentlich, wir haben es ja hier mit einer Branche zu tun, wo sehr viele Paradiesvögel unterwegs sind.
Oh ja.
Das ist ja eigentlich erstmal eine gute Voraussetzung, oder? Also da ist ja der erste Schritt schon getan.
Ja, das stimmt. Ist dann halt nur die Frage, wieso ist dann die Conversion Rate so gering?
Die Conversion Rate.
Oh, schön.
Aber ja, deshalb sind wir ja auch unter anderem da, um das zu ändern. Ja, aber es ist tatsächlich leider so, dass viele, wie es so oft ist, ne, Marketing wird ja ganz oft nicht als Priorität gesehen von vielen im täglichen Doing. Und dann macht man erstmal das Operative und Marketing kommt so ein bisschen zuletzt, wenn man noch Zeit dafür hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ganz oft der Faktor, ne? Faktor Zeit. Also wenn ich jetzt irgendwie mich als Brand darstellen will, dann brauche ich Zeit. Ich muss irgendwie vielleicht auf Social Media super aktiv sein. Ich muss von mir Content produzieren. Ich muss netzwerken. Ich muss auf Messen präsent sein. Also das ist ja wirklich viel Zeit. Und vielleicht ist das eben auch so, dass das ganz oft ja ein bisschen hinten runterfällt oder nicht als Prio gesehen wird. Das müssen wir auf jeden Fall ändern.
Ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Viola, dass wenn man sich so auf den Weg macht, ne, und man gründet irgendwie einen Betrieb oder man fängt irgendwo an, man fängt mit ein bisschen Social Media an, das wächst dann so langsam vor sich hin und dann, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die von Anfang an sagen, so, und ich mache mich jetzt direkt mal zu einer Marke.
Ja, total.
So, Punkt. Sondern das plätschert ja so. Und dann stellt man sich ja irgendwann auch die Frage, so, okay, wie mache ich denn jetzt weiter? Man hört ja da mal Personal Branding, man beschäftigt sich ein bisschen mit Marketing. Und am Ende des Tages fragt man sich ja auch irgendwie, also jeder Mensch hat ja Zeit. Die Frage ist nur, für was setzt man es ein? Und bei der Frage, für was setze ich meine Zeit ein, stellt sich immer die Frage, meiner Meinung nach, bringt das was? Lohnt sich das? Und das ist, glaube ich, schwer zu beantworten, oder? So in Zahlen, Daten, Fakten, zack, zack, zack.
Ja, das ist ja leider immer das Schwierige an unserem täglichen Doing. Werden wir natürlich auch immer oft gechallenged. So, und ja, und was hat das jetzt gebracht? Ne? Ist ja gerade in PR-Arbeit super schwierig. Klar, also das weiß man nie. Also man hat ja nie valid numbers und sagt jetzt, okay, von den Leuten, die jetzt meinen Post gesehen haben, gut, dann habe ich vielleicht ein paar Likes oder Reaktionen oder ich habe Views. Aber kommen die Leute jetzt auch in meine Bar oder, weiß ich nicht, kaufen die jetzt irgendein Buch von mir? Das weiß ich natürlich nicht. Oder inwieweit mir das was bringt. Deshalb ist es eben auch durch dieses Nicht-Greifbare, ja, wie du sagst, es ist schwierig dann zu sagen, aber das ist jetzt Prio. Dann sagt man sich, ach nee, ich kümmere mich jetzt lieber darum, dass meine Bar abends irgendwie immer voll ist und mach da nochmal was. Ja, es wird oft unterschätzt und wenn man auch sich mal so überlegt, wie viele Mixologen und Bartender man denn so wirklich aktiv in Deutschland kennt, da wird die Zahl ja sehr gering.
Ja, das, also der Begriff Startender, da würde wirklich nur eine Handvoll einfallen und international, deutsche Bartender, die international wahrgenommen werden, das ist wirklich relativ wenige. Also ganz spontan würden mir jetzt zum Beispiel Jörg Meyer natürlich einfallen. Schöne Grüße.
Schöne Grüße nach Hamburg.
Schöne Grüße nach Hamburg. Aber auch jemand wie Nick Schenker, der auch schon für SIP ein ganz cooles Format mitgemacht hat, nämlich Style with AI, wo er mal erzählt hat, wie seine Lieblingsbar aussehen sollte und dann hat die KI mal eine total abgefahrene Bar für ihn kreiert. Packen wir in die Shownotes. Also Nick Schenker ist sicherlich jemand, der war so bei OMR jetzt auch auf der Bühne, habe ich gesehen, also beziehungsweise hat auf der Bühne Drinks gemixt oder an der Bühne Drinks gemixt. Das ist schon jemand, der wirklich auch, also vielleicht in Deutschland mit seinen eigenen TV-Formaten auch so ein bisschen wahrscheinlich die stärkste mediale Persönlichkeit ist. Aber bevor wir jetzt gleich mal ein bisschen systematisch mit dir durchgehen wollen, wie man so eine Personenmarke aufbauen kann, vielleicht nochmal ein Beispiel aus eurem Portfolio. Also, wer würde dir denn einfallen? Kann jetzt auch ein Koch oder eine Köchin sein, wo ihr sagt, okay, da haben wir wirklich eine Personenmarke aufbauen können und insofern auch ihn oder sie von dem gastronomischen Konzept losgelöst nochmal eigenständig aufgebaut.
Ja, tatsächlich sind es nicht so viele, die sich da auch getraut haben und Zeit investiert haben. Aber ein richtig schönes Beispiel ist Sebastian Frank aus dem Horvath. Auch schöne Grüße.
Ja, schöne Grüße auch.
Ans Paulinke Ufer. Genau, und mit ihm war das eigentlich so ein Beispiel par excellence. Also wenn wir gleich die Schritte durchgehen, die es irgendwie braucht für ein Personal Branding, kann man eigentlich hinter allem so einen Check machen. Wir haben mit ihm wirklich eine eigene Website für ihn aufgebaut. Wir haben Videos mit ihm gedreht. Wir haben einen Merchandise-Shop für ihn aufgebaut. Und ja, er ist dann wirklich viel auf internationale Events gegangen. War da auch sehr erfolgreich, hat eine Auszeichnung gekriegt als bester Chef Europas und war dann, ja, also viel unterwegs. Wir haben ihn begleitet, er hat natürlich auch ein eigenes Kochbuch, ist auch einer von diesen vielen Dingen, die ins Personal Branding einzahlen. Er ist sehr aktiv auf Social Media und da können wir wirklich sagen, bei dem, was wir da mit ihm zusammen gemacht haben, ja, hat das auch wirklich Wirkung gezeigt und ihn auch wirklich gut positioniert in der Branche, dass man ihn sieht. Ich meine, ich glaube, das ist das Gleiche bei den Bartendern wie bei den Köchen. Es gibt so viele in der Branche und auch so viele Sterneköche. Und wie sticht man da noch heraus, ne? Und deshalb hat das sehr geholfen und auch kommerziell, ne? Also ich meine, es ist jetzt auch nicht nur so, dass wir jetzt sagen, eine Brand und dann sieht man ihn, sondern es soll ja auch eine Wirtschaftlichkeit hervorrufen.
Kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen? Weil du meintest auch gerade schon im Nebensatz, das hat sich dann auch gezeigt. Also sprich, da war irgendein Erfolg, den ihr gemessen habt. Was kam da raus?
Ja, also es ist auch so, dass wir das immer auch gutheißen, wenn es zum Beispiel Koch oder Bartender, wenn er eine Online-Präsenz hat auf der Webseite und er dann natürlich auch ein Media-Kit hat, ein Press-Kit über ihn und man auch Anfragen stellen kann, dass man ihn zum Beispiel für Events buchen kann. Mhm. Das finden wir immer ganz wichtig. Das haben ganz wenige Köche. Das ist dann immer so, okay, man kennt sie in ihren Restaurants, aber ne, es gibt ja viele Anfragen auf kleinen Events, größeren Events, dass sie kochen und sie natürlich da auch ein extra Revenue durchkriegen, einen extra Umsatz machen können. Ja, also das ist eben auch für uns wichtig als Agentur. Wir wollen jetzt nicht nur irgendwie viele bunte Bilder machen und schöne Dinge machen. Also finden wir auch ganz toll. Aber wir wollen halt auch immer, dass es wirtschaftlich gut funktioniert für die Restaurants und für die Köche. Gerade in der Branche ist es so wichtig.
Darf ich da nochmal kurz was fragen dazu? Mhm. Und zwar, wir sprechen ja gerade wirklich auch über einen Typ Menschen, der quasi mehr vom Leben will, ne? Also man kann jetzt ja, sag ich mal, Bartender sein und einfach sagen, boah, ich habe jetzt irgendwie total Lust, einen Laden zu machen und da drin zu mixen. Und man kann jemand sein, der sagt, hey, ich will irgendwie mehr als nur hinter der Bar stehen und mixen und meinen Laden führen. Ich will für Events gebucht werden, etc. pp. Mhm. Würdest du sagen, dass für Person 1, sage ich jetzt mal ganz bewusst, Personal Branding dennoch wichtig ist? Also auch für diejenigen, die nicht unbedingt gebucht werden wollen für irgendwelche, ich sag mal, Shootings oder Brand Ambassador werden oder Kochbücher rausbringen oder Barbücher rausbringen, sondern wirklich die, die einfach nur in ihrem Laden sein wollen und da eine geile Zeit haben wollen. Würdest du sagen, es ist trotzdem wichtig, Personal Branding zu betreiben?
Ich finde es immer wichtig, Personal Branding zu betreiben. Natürlich muss man schauen, also wie groß das Ausmaß ist, wie viel Zeit man investiert und eben auch, was dein Ziel ist. Klar, wenn ich jetzt sage, ich möchte international irgendwie verschiedene Pop-ups machen oder vertreten sein, dann ist ja da der Fokus ganz anders. Dann würde ich mich mehr aufs Netzwerken konzentrieren und irgendwie auf Messen unterwegs sein oder Kollaboration machen. Wenn ich jetzt sage, ich bin eigentlich total happy in meiner Bar und das, was ich mache und ich bin gar nicht so outgoing, dann ist es trotzdem wichtig, weil am Ende ist ja das Personal Branding zahlt ja auch ein in deine Bar und in Leute, die zu dir kommen, weil sie dich gerne dort treffen und dann wieder eben in deinen Umsatz und in deine Kasse zahlt es ein. Also klar, aber man muss dann schauen, wie viel Zeit von meinem Tag nimmt es für mich ein.
Ja, und ich glaube auch, jetzt, ich denke gerade nochmal an Sebastian Frank, ich finde das auch, also Personenmarke auch von Sebastian Frank, dass das sehr authentisch funktioniert hat, so, weil er ist jetzt nicht so wie ich ihn jetzt erleben durfte bei unseren Treffen, so der ganz extrovertierte so Fernsehkoch. Wir haben da so gewisse Personen vor Augen. Das ist nicht sein Style, das ist ein sehr ruhiger Typ und so. Und das ist ja, seine ganze Küche ist ja aus seiner Kindheit, speist sie sich. Es ist sehr persönlich alles bei ihm und das ist wunderbar. Und er hat es aber trotzdem und sicherlich auch dank eurer Hilfe geschafft, sich als Person international bekannt zu machen, also auch gerade im Business-to-Business-Bereich, im Köchin- und Köchebereich ist er eine bekannte Marke. Er hat ja auch Fernsehauftritte in ein, zwei Dokumentationen kann man ihn sehen. Das ist auch sehr sehenswert. Also ich finde, da sieht man halt auch, man kann es halt auch, wenn man, ne, auch vielleicht eine ruhigere Person ist oder vielleicht auch gar nicht jetzt so dieses Ziel hat, ich will jetzt hier irgendwie auf allen Hochzeiten tanzen.
Ja.
Kann das trotzdem sehr, sehr gut funktionieren. Ne?
Ja, man muss auch vielleicht nicht immer denken, dass man eine laute Person ist, indem man laut ist. Also man kann ja auch eine laute Person sein oder ein starkes Branding haben, indem man einfach nur sehr präsent ist. Ne? Also das heißt nicht, ich muss jetzt wirklich, also was ich mit Rampensau meinte, ist nicht, dass wir, genau, vielleicht jetzt haben wir alle die Fernsehköche vor Augen, die wir so kennen. Die sind natürlich immer sehr laut und sehr präsent. Nee, für uns ist es einfach wichtig, dass man auf vielen verschiedenen Kanälen präsent ist und eben aber auch seine Philosophie nach außen bringen will und die kommuniziert und die auch ständig wiederholt auf verschiedenen Kanälen. So, das ist es halt wichtig. Also laut sein im Sinne von, ich bin da und erzähle über mich und meine Geschichte und ich werde auch nicht müde, das zu tun und ich mache das auf verschiedenen Kanälen in verschiedenen Bereichen.
Und das passiert ja nicht eben mal so, sondern da braucht es schon, also man kann natürlich einfach mal losstarten und gucken, was passiert, aber wahrscheinlich hilft es wie bei allem dabei, wenn man eine Strategie hat. Und da haben wir natürlich jetzt die absolute Expertin. Ich freue mich jetzt schon total darauf, dass du uns ein bisschen was darüber erzählst, wie man so eine Personenmarke systematisch aufbaut für alle die, die sagen, ach ja, das klingt ja gar nicht so schlecht. Kannst du uns da ein paar / einige Tipps vielleicht noch mit auf den Weg geben?
Ja, na klar, das mache ich gerne. Also wir haben ja schon ein bisschen drüber gequatscht. Also am Anfang ist manchmal ganz simpel, aber muss man sich natürlich auch nochmal vor Augen halten. Startet es mit einem selber. Entweder ich bin eben Mixologe, Bartender, Küchenchef. Wer bin ich als derjenige? Und was möchte ich eigentlich den Menschen da draußen bieten? Für was stehe ich? Ne? Wie ist meine Handschrift? Das heißt, ne, habe ich irgendwie wahrscheinlich als Bartender, was ist mein Signature Drink oder was macht meine Drinks aus? Also da starte ich eigentlich from scratch und überlege mir die Philosophie hinter dem, was ich alltäglich mache und was ich für einen Mehrwert nach draußen gebe. Wer bin ich? Dazu gehört dann so ein bisschen eben, ne, wie ist mein Name? Habe ich jetzt noch einen extra Künstlernamen? Habe ich irgendwie eine Abkürzung? Und da fängt es schon an. Benutze ich meine Signatur irgendwie als Logo? Wenn es angefragt wird, habe ich ein extra Logo? Habe ich schon eine kleine Corporate Identity für mich? Wie sehen meine Porträtfotos aus? Ne? Wie stelle ich mich nach außen dar? Bin ich freundlich? Bin ich ein bisschen reduzierter? Wie kommuniziere ich? Bin ich laut? Bin ich leise? Also da fängt es eigentlich an.
Aber das ist der einfache Teil? Fragezeichen?
Ich wollte dich auch fragen. Eine
Freundin.
Selbstbild versus Fremdbild, kann ich da nur sagen. Also.
Ja, tatsächlich nicht so einfach. Ja, also für uns ist es dann natürlich immer ein bisschen einfacher, als Agentur von außen zu kommen und zu sagen, wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück und definieren erstmal, wie wir die Person auch wahrnehmen. Also man geht zurück und geht natürlich dem auch sehr strategisch an, was dann für uns einfacher ist, als für die Person, die sich ja mit sich den ganzen Tag beschäftigt ist, ne, und so ein bisschen in der eigenen Bubble ist.
Voll.
Dann gehen wir halt einen Schritt zurück und sagen, was ist dir wichtig in deiner Arbeit? Mit welchen Ingredients arbeitest du? Zum Beispiel bei Sebastian Frank, wie du schon gesagt hast, ne? Er nimmt Dinge aus seiner Kindheit und verwandelt sie in neue Gerichte. Also das sind ja dann alles solche wichtigen Punkte und Bullet Points, die dann am Ende zu dir und deiner Philosophie und deiner Personal Brand zusammenkommen. Und das ist dann, wie gesagt, eigentlich immer ganz gut, wenn man eine Agentur oder jemand anderen noch mit an die Hand nimmt und das vielleicht nicht unbedingt nur mit sich selbst ausmacht, weil man ja selber manchmal gar nicht diesen Blick dafür hat oder sich auf einmal wieder darauf reduzieren kann, was mache ich eigentlich?
Ich glaube auch, manchmal ist man wirklich so in seiner Bubble, dass man die wertvollen Dinge gar nicht mehr sehen kann.
Total, ja. Und man sagt sich, ach, das ist doch nicht besonders. So, das machen die doch alle. Es ist halt auch immer ganz wichtig, dass man nicht guckt, was machen die anderen, sondern was mache ich. Also keiner von den Köchen oder Bartender da draußen erfindet jetzt auch die Welt neu. Ne? Also von irgendwas gibt's irgendwas auch schon. So, ne? Man hat jetzt auch nicht immer eine komplett neue Philosophie. Aber kombiniert mit der Person ist es halt wieder was Neues. Und dann darf man sich auch gar nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wenn man jetzt sagt, oh, jetzt ist da ein Neuer und der macht das auch. Oh, der nimmt jetzt auf einmal auch irgendwie Mezcal in allen seinen Drinks. Und das war doch vorher mein Ding. So, und dann muss man auch wieder sagen, du bist du. Reduzier dich auf dich, fokussier dich auf dich. Und du bist relevant. Und es ist relevant, dir zuzuhören und deiner Philosophie nachzugehen.
Okay, damit hätten wir den ersten Punkt sozusagen mal abgearbeitet. Ne? Definiere dich als Person. Wofür stehst du? Herausfordernd genug, haben wir auch gemerkt jetzt, aber das ist sicherlich erstmal die Basis. Was wäre dann das Nächste?
Genau, das Nächste ist ein sehr wichtiger Step, natürlich omnipräsent, baue eine starke Online-Präsenz auf. Das heißt, eine Website wäre super cool, wenn es keine Website ist, dann auf jeden Fall Social Media, na klar, da kann man dann für sich definieren, ist es Instagram, ist es TikTok, was möchte ich machen, aber auf jeden Fall ist natürlich wichtig, dass man einfach Content kreiert und da ist und im besten Fall eben auch eine Art Handschrift hat. Also wir werden auch ganz oft gerufen als Agentur, um zu supporten bei Social Media, weil es, glaube ich, für viele auch schwierig ist, eine eigene Stringenz irgendwie zu führen. Wir sagen immer, dass zum Beispiel ein Instagram ist eigentlich auch wie eine Visitenkarte, eigentlich online. Ne? Und das Erste, was du machst, du schaust drauf, bei ganz vielen ist es halt einfach ganz wild, da werden ganz viele verschiedene Filter genommen und alles sieht ein bisschen kuddelmuddel anders aus, ist auch okay, also kann auch voll funktionieren. Was wir halt schön finden ist, wenn man eigentlich so zuerst mal auf einen Instagram-Account kommt, dass man eben sieht so, ah okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht und ich weiß nicht, ob es Farben sind, ob es ein Ton ist oder ob es wieder eine Regelmäßigkeit ist von Content, Food, Food, Drink, Food, Food, Drink. Also es gibt da verschiedene Ansätze, dass man irgendwie sieht, ah, da hat sich jemand Gedanken gemacht und das spricht auch für diese Person. Ja, das ist wichtig, dass man da ist. Es ist natürlich auch wichtig, oft da zu sein, wiederkehrend da zu sein. Es reicht jetzt nicht, man macht jetzt einen Post im Monat und das war's. Wir alle kennen den fiesen Algorithmus. Er schmeißt uns dann überall raus aus allen Feeds. Ja, also natürlich, wie gesagt, aufbauen darauf wäre auch eine eigene Website toll, wo man irgendwie auch so viel Platz hat, so ein bisschen seine Philosophie zu platzieren, sich zu platzieren, was man alles macht. Man kann einen Newsletter integrieren und Leute updaten darüber. Man kann Merchandise, man kann einen Shop integrieren, was ja natürlich auch ganz toll ist, eine tolle Möglichkeit.
Also da fällt mir gerade Merchandise die niederländische Bartenderin Tess Posthumus ein, die wirklich einen wahnsinnigen Merchandise Katalog hat mittlerweile. Ich bin auf der Ambiente gewesen in Frankfurt. Da war sie selber gar nicht zugegen, aber ihr Ausrüster, also der Shop war da. Also das war wirklich, der Ausrüster. Also da kann man wirklich, also das war wirklich von Büchern über wirklich alles Mögliche, was man rund um die Bar braucht, alles irgendwie von ihr, aus ihrer Kollektion gebrandet. Das habe ich in so einer Tiefe im Barbereich in Europa zumindest noch nicht gesehen. Fand ich sehr beeindruckend. Packen wir auch mal in die Shownotes.
Ja, super. Also das ist, finde ich, auch etwas, was in Deutschland noch super konservativ, stiefmütterlich behandelt wird. Das Thema Merchandise, finde ich, ist außerhalb von Deutschland auch wird das immer sehr gut bespielt. Ob es jetzt T-Shirts sind oder Sticker oder man hat eigene Teller oder Gläser, gibt da ja so viel. Und das finde ich irgendwie auch eine schöne Art, ja, sich ein bisschen zu zeigen und zu positionieren.
Glaubst du, Viola, dass da das Imposter-Syndrom zuschlägt? Dass man sich denkt, wer bin ich schon, dass mein Schädel auf irgendeinem T-Shirt prangt?
Ja, total. Total. Ich bin ja auch selber so ein Imposter-Victim.
Aber ich glaube, wenn wir uns die Köchin- und Köchenszene angucken, wo da manche Leute ihr Gesicht draufpacken, also teilweise sogar bei Lebensmitteln, wo man sich fragt, was hat das noch mit Kochen zu tun? Also da ist viel Spielraum da und man muss natürlich gucken, dass es irgendwie schon sehr, oder wäre jetzt meine Vermutung, dass es gut ist, dass es irgendwie selbstähnlich bleibt und dass es irgendwie auch glaubwürdig ist, aber da geht es ja teilweise wirklich sehr weit.
Ja, am Ende sind wir alle käuflich.
Ja, wichtiger Hinweis hier, ja.
Was wäre der nächste Punkt?
Der nächste Punkt ist, dass man seine Expertise zeigt. Ja, eigentlich ganz simpel, indem man Rezepte, ob es eben Cocktailrezepte sind oder Kochtipps sind, indem man die in die Welt hinausbringt. Das kann man eben auch machen über Insta oder TikTok oder YouTube. Man kann aber auch auf Messen präsent sein und dort ein bisschen Showkochen machen. Man kann Kochbücher oder Cocktailbücher produzieren. Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, da braucht man dann noch einen Publisher. Das ist alles nicht so einfach. Man kann auf Wettbewerben sein und dort teilnehmen. Also so ein bisschen zeigen, wer bin ich, was mache ich und was mache ich eben nicht nur in meiner Bar oder in meinem Restaurant und ein bisschen nach außen gehen, weil natürlich haben die wenigsten der Community, die man vielleicht dann eben auch auf Social Media hat, die Chance, die Bar und das Restaurant zu besuchen. Das muss man ja natürlich auch sehen. Wenn ich jetzt eine große Social Media Community habe, die sitzen ja jetzt nicht alle, wenn ich eine Bar in Berlin habe, in Berlin und können mich alle besuchen kommen. Deshalb muss man denen eben auch ein bisschen die Experience nach Hause tragen sozusagen. Und das ist ganz wichtig. Das muss man immer noch im Kopf behalten, dass ja leider nur wahrscheinlich ein Bruchteil der Leute tatsächlich schafft, jemanden live zu sehen. Und dann versucht man eben, so viel wie möglich nach außen zu tragen, so dass alle Leute es konsumieren können.
Da fallen einem ja gleich so Namen ein wie Jamie Oliver oder Otto Lengi, ne? Also genau. Ein Bruchteil der Menschen war in den Restaurants.
Ja.
Aber
jeder hat das Buch zu Hause.
Jeder hat das Buch zu Hause, richtig, ja.
Ja, genau, genau. Und das macht es eben, ich meine, gut, der hatte dann auch eine eigene TV-Show, das ist natürlich dann das Ultimative und konnte das rausbringen. Und eben auch nur dadurch haben sich wahrscheinlich auch die Kochbücher gut verkauft. Das ist ja dann auch wirklich ein hart umkämpfter Markt. Aber genau, wir alle kennen Jamie Oliver. Keiner hat jemals von ihm irgendwas gegessen.
Von ihm persönlich meinst du? Eher nicht.
Ja, ja, genau.
Er hat jetzt ein Restaurant in Berlin wieder aufgemacht. Ich werde es demnächst mal besuchen und berichten, wie es
war.
Ah, okay. Und wie war's?
Ja, ich war zum Opening da. Er war da. Also bei mir gab es nur Flying Food, deshalb kann ich jetzt noch nicht sagen, wie die ganze Karte ist.
Nicht repräsentativ, das stimmt.
Ja, aber bitte probier die Currywurst-Pizza für mich.
Alright.
What? Oh mein Gott.
Das werde ich tun. Im Barbereich würde mir jetzt noch Charles Schumann natürlich einfallen, der mit seinem Barbuch natürlich ganze Generationen von Bartendern und Bartendern inspiriert und geprägt hat. Und das ist sicherlich auch bis heute das wichtigste Cocktailbuch im deutschsprachigen Raum. Also das geht schon, klar, ist natürlich auch ein bisschen eine absolute Pionierleistung gewesen, aber natürlich kann man da auch gucken, dass man für sich einen Standard schafft oder ein Buch schreibt oder ein Rezeptebuch verfasst, was auch immer, was aber auch damit der Persönlichkeit dann vielleicht stark in Verbindung steht.
Was ist denn so, wir haben jetzt immer gesprochen, was die einzelne Person machen soll, ne? Also sprich in ihren Events und so weiter und so fort. Aber was ist denn so, wenn man sich mit anderen vernetzt? Das ist doch sicherlich auch hilfreich, oder nicht?
Ja, unbedingt. Und das erleben wir jetzt auch immer mehr in der Branche, dass es super viele Kollaborationen gibt und man eben schaut, dass man auch so eine Hebelwirkung hat, indem man mit anderen zusammenarbeitet. Also bei den Köchen ist es ganz oft so Forehands-Dinner. Das heißt, da kochen dann zwei Köche zusammen in einer gemeinsamen Küche. Aber schön sind auch Pop-ups. Das sehen wir jetzt auch immer mehr auf dem Markt, ob es bei Bars ist oder bei Restaurants ist. Das heißt, da ist man für eine gewisse Zeit an einem Ort, der eigentlich nicht sein eigener Ort ist, und kocht dort eine ganz andere Karte oder hat eben eine ganz andere Barkarte, die man da mal zeigt. Ja, also Netzwerktreffen immer wichtig. Wie gesagt, vielleicht auch, dass man irgendwie Teil eines Vereins und einer Community ist, die für etwas steht. Also Netzwerken, würde ich sagen, ist eigentlich immer das Allerwichtigste am Personal Branding.
Genau. Ist ja ein krasser Katalysator, ne? Dann, wenn man überlegt, wenn du dich mit Menschen vernetzt, die alle wiederum auch auf Social Media präsent sind, bist du ja quasi dann 5-mal so viel präsent.
Richtig, richtig. Wie einfach, ne?
Ja, genau. Ja. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen.
Und da würde ich auch sagen, das ist für den Barbereich wiederum eigentlich auch schon fast eine Steilvorlage, weil es gibt total viele Kollaborationen, es gibt Gastschichten, es gibt Pop-Ups, also hier zum Beispiel das Truffle Pick aus Berlin, eine sehr schöne kleine Speakeasy Cocktailbar, die sind gerade europaweit unterwegs und machen ihre Bar quasi in anderen Städten bekannt und präsent, indem sie halt dort dann Abende ausrichten oder Wochenenden ausrichten. Netzwerktreffen gibt es sehr, sehr viele. Vereine, ja, es gibt natürlich sowas wie die DBU. Juristisch gesehen ist es sogar einer, also dass man halt sich auch in solchen Sachen zusammentut und sich da auch für etwas stark macht. Das ist, also ich glaube, da gibt es schon in dem Barbereich speziell fast sogar noch mehr als im Foodbereich. Insofern ist da auch schon mal ein Haken dran für diesen Nährboden, ja.
Ja, und wie schön auch für eben, wenn du sagst, es wird dann durch Europa getourt, ne? Dann kommen wir wieder dahin, wie schön ist es, dass dann eben andere, die vielleicht schon Fans auf Social Media sind, dann auf einmal die Chance haben, sie live zu sehen, ne? Das ist ja wie eine Band, die auf einmal tourt. Also richtig schön, dass man da dann irgendwie das schafft, dann noch mehr Leute persönlich zu erreichen. Und ja, ist ja auch aufregend irgendwie für die ganze Gastro-Szene. Es passiert einfach gerade unglaublich viel mit solchen Pop-Ups und solchen Roadshows. Und das macht dann auch irgendwie für die Konsumenten super viel Spaß.
So, jetzt haben wir 4 Schritte, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, genau. Was ist denn so der letzte Schritt, den du noch empfehlen würdest?
Ja, der letzte Schritt ist wie bei allem, was richtig erfolgreich sein soll, Consistency, Consistency, Consistency.
Das, was keiner hören will, weil das ist nicht so bequem meistens.
Richtig, ja, man muss, also ich meine, die Sterneköche, die kennen es am besten. Man muss einfach jeden Tag die gleiche Leistung abrufen und die Qualität der Arbeit einfach hochhalten, seine Philosophie stringent durchziehen. Und das ist, glaube ich, aber auch das Allerschwerste von den ganzen Schritten, dass man da nicht müde wird, jeden Tag aufs Neue eben seine Brand zu pflegen und auch die Qualität zu pflegen, für die man steht. Und ja, klar, was unterstützend ist, was man als Agentur, was wir als Agentur machen können, ist natürlich eben auch regelmäßige Pressearbeit. Das steht ja auch zum Thema Consistency, dass man einfach immer so ein Grundrauschen hat, präsent ist und ja, den Leuten immer im Hinterkopf ist.
Und das mit der Pressearbeit kann ich jetzt aus meiner Pressesicht nur bestätigen. Es ist wirklich für die mediale Präsenz und Aufmerksamkeit einfacher, wenn man, das hattest du am Anfang auch gesagt, so ein Presskit, wenn man mal so ein bisschen was zu sich hat, wenn es gute Bilder gibt, die man schon verwenden kann. Wenn man das alles mal erst abfragen muss und dann weiß man nicht, ob eine Rückmeldung kommt oder ob man dieses Bild verwenden darf und so. Also wer da einfach Dinge zur Verfügung stellt, die man nutzen kann, der macht es von sich aus schon viel einfacher, rein technisch schon, medial stattzufinden. Also insofern ist das auf jeden Fall eine tiefhängende Frucht, kann ich jetzt mal aus meiner Perspektive sagen, fürs Brandbuilding, wenn man auch so etwas bereitstellt. Das sollte natürlich jetzt nicht überpräsent sein, das kann man irgendwo dezent auf die Webseite packen, aber ich war gerade jetzt auch mal, während wir sprachen, auf der Webseite vom Nick Schenker und ich würde sagen, das ist eigentlich sehr vorbildlich, wenn man sich an sowas orientiert. Es ist jetzt nicht übertrieben, es ist nicht schreiend, sondern es ist einfach eine nette, gut gemachte, professionelle Webseite. Das ist fürs Personal Branding sicherlich schon eine ganz gute Geschichte. So, an dieser Stelle kommt der Call-in. Wir haben nämlich in jeder Folge einen Gast oder eine Gästin, die also unserem Gast oder unserer Gästin im Podcast dann nochmal eine Frage stellt. Und die würde ich dir jetzt vorspielen. Die kommt vom lieben Arndt Henning Heißen, Betreiber des Bird's Nest hier in Berlin, hat seine eigene Bar aufgemacht, die erste eigene Bar, nachdem er viele Stationen hatte am Potsdamer Platz und in anderen Bars. Und er hat uns diese Frage für dich mitgebracht.
Sie haben eine neue Nachricht.
Hallo Viola. Thema Influencer-Marketing. Wie gehst du auf Social Media zielgruppengesteuert vor? Wie kann man herausfinden, ob ein Influencer für mein Unternehmen, für mein Business gut geeignet ist? Welche Merkmale sollte man sich anschauen? Likes kann man sich ja kaufen. Kommentare sollten natürlich auch produktgebunden sein. Aber wie kann man die Perlen, die sozusagen zu meinem Unternehmen passen, wie kann man diese Perlen finden? Und was ungefähr sollte man ausgeben für einen Influencer? Oder würdest du sagen, dass die meisten Influencer eher auf Barter-Deals okay sind? Oder wie ist deine genaue Herangehensweise?
Ja, schwieriges Thema. Ja, tatsächlich eine gute Frage oder gute Fragen. Und eins ja der meistdiskutiertesten Themen auch in unserem alltäglichen Doing. Es ist ja auch wirklich sehr schwierig. Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, wie ungreifbar PR ist und Marketing ganz oft. Und das ist natürlich da nicht anders im Influencer-Marketing. Es ist ja auch so, vor ein paar Jahren gab es vielleicht eine Handvoll, wenn ich jetzt an Berlin denke, wie Influencer. Und jetzt, also ist es ja ein sehr großer Markt mit sehr vielen, die auch sehr viele Follower haben. Ja, ich versuche jetzt mal die Fragen abzuarbeiten. Ich fange mal hinten an. Also von wegen, was bezahle ich für einen Influencer und ob sie auch Barter-Agreements eingehen. Das kommt immer drauf an. Ich muss jetzt antworten wie so ein Anwalt. Kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie groß tatsächlich die Community ist. Wir erleben es ganz oft, sobald zum Beispiel auf Instagram die 10.000er-Marke geknackt wurde an Followern, passiert gar nichts mehr mit Barter-Deals. Die wollen dann tatsächlich schon ein paar hundert, wenn nicht sogar bis zu 1.000 Euro haben für einen Reel. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, die man da bezahlt. Und ja, das erleben wir gerade, dass tatsächlich auch die Souveränität der Influencer auf jeden Fall zugenommen hat und man eben nicht mehr einfach Barter-Deals sozusagen hin und her schiebt. Aber es ist auch ganz klar, weil man muss ja auch ein bisschen schauen, wie viel man auch irgendwie für Advertorials in der normalen, sage ich jetzt mal, Presse, in Magazinen ausgibt. Und dass natürlich aber die Reichweite von vielen Influencern also mindestens genauso da ist wie bei einem Magazin. Und dass sie natürlich dann auch sagen, na, das ist ja schön und nett, dass ich bei dir essen und trinken kann, aber das ist ja auch my job. Also es ist ja auch, brauche ich auch unglaublich viel Zeit, so ein Reel zu schneiden und Content zu kreieren. Deshalb darf man das nicht unterschätzen und muss es auch wertschätzen, finde ich. Also da kann man sagen, wenn man sich in den Bereichen unter 10.000 Followern so tummelt und da Influencer aussucht, dann geht das auch oft noch mit Barter Agreements. Alles, was da drüber ist, schwierig.
Die Leute müssen ja auch Geld verdienen.
Ja, genau. Also es ist ja auch ganz oft deren Job. Also wie ich jetzt irgendwie Pressearbeit mache und für ein Magazin schreibe oder freier Journalist bin, will ich ja auch Geld dafür haben, dass ich meinen Artikel schreibe, meine Rezension über das Restaurant oder über die Bar. Da bin
korrekt.
Ich, da bin ich, ne? Ja, Peter, da bin ich ja auch nicht nur happy, wenn ich esse und trinke for free. Also
eine Currywurst-Pizza.
Richtig.
Finde ich heraus.
Und genau, wie finde ich den richtigen Influencer für mein Unternehmen? Das ist auch ganz schwierig. Also man kann natürlich schauen, auch die Relevanz. Also man schaut natürlich, klar, wie viele Follower habe ich, aber man muss dann auch immer schauen, wie viele Reaktionen habe ich eigentlich auf einen Post. Wenn ich jetzt 10.000 Follower habe und ich habe irgendwie 100 Likes, ist ja auch da die Conversion Rate, von der wir vorhin schon gesprochen haben, sehr gering. Das heißt, eigentlich habe ich nicht so ein großes Engagement in der Community. Fragezeichen, ob das denn so viel bringt. Andersrum gesehen ist es halt auch nicht immer, dass man jetzt sagt, ich muss jetzt nur die Influencer nehmen, die so eine super große Community haben und zigtausende haben, sondern wenn ich zum Beispiel einen habe, der vielleicht nur ein paar tausend Follower hat, aber da sehe ich, da ist ein riesen Engagement, da wird drunter diskutiert und da sehe ich auch so ein bisschen, da muss man halt ein bisschen weitergehen, welche Leute sind involviert, sind das vielleicht auch eben ein paar aus der Gastroszene, ein paar Restaurants, die mit diskutieren. Und wenn ich da dann aber auf einmal jemanden habe, der irgendwie 2000 Follower hat, aber dann sind auch 200, die darunter diskutieren, dann ist es schon relevant so. Dann ist es vielleicht ein bisschen nischiger, aber vielleicht ergibt es da ein bisschen mehr Sinn, denjenigen zu nehmen, weil er einfach eine Community hat, die ich brauche. Aber ist natürlich schwierig, das jetzt wie in 2 Minuten zu erklären. Ist eine Philosophie und wir müssen uns da auch jeden Tag irgendwie mit beschäftigen und dranhandeln und gucken, klar, wer ist der richtige Fit? Man sieht es ja auch so ein bisschen, also selber nochmal abschließend, welchen Influencer nehme ich. Es ist natürlich auch wichtig, dass die, klar, ihren Job konsistent machen, viel posten, viel Engagement haben. Und man sieht ja auch so ein bisschen an den Posts, die vorher passiert sind oder an den Locations, wo sie vorher waren, ob das jetzt Sinn ergibt, ob ich sie bei mir nicht reinnehme. Wenn ich jetzt zum Beispiel vorher sehe, die waren jetzt nur in, weiß ich nicht, krassen Food-Service-Restaurants, Schnellrestaurants und machen eigentlich eher Fast-Food und dann nehme ich sie für meine Speakeasy-Bar, passt jetzt vielleicht nicht, weil die Community gar nicht darauf ausgelegt ist. Ne? Die wollen ja vielleicht.
Außer die Speakeasy Bar befindet sich in einem Fastfood-Restaurant, so wie in Berlin vielleicht.
Ja, genau, cool.
Da gibt es eine sehr schöne. Wir verraten nicht, wie sie heißt, das müsst ihr selber rausfinden. Das ist das Speakeasy.
Genau, dann kann es passen. Ne? Aber wenn die Community jetzt irgendwie nur Smashburger geil findet und Fries und irgendwie so, dann werden sie wahrscheinlich nicht diejenigen sein, die dann in deine Speakeasy Bar kommen und genau deine Drinks feiern.
Ich habe jetzt gerade nochmal, was Arndt gefragt hat, nochmal überlegt, wir sprechen ja über Personal Branding. Wie wird man denn eigentlich vielleicht selbst zum Influencer? Ist das ein gutes Ziel, dass man sagt, also wenn ich eine Persönlichkeit, eine Hospitality-Persönlichkeit mehr aufbaue und wir haben über Social Media gesprochen und über Insta, es wäre es doch eigentlich am naheliegendsten, sich selber auch zum Influencer aufzubauen. Geht das?
Ja, das geht bestimmt. Ist immer so die Frage, ne? Was ist ein Influencer? Was macht ihn aus? Mhm. Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort.
Voll.
Oder was kann man von denen lernen? Ne? Was kann man von den Methodiken lernen, um vielleicht für seine eigene Hospitality-Persönlichkeit diese Methodiken zu nutzen, ohne dass man jetzt ständig durch die Restaurants tingelt oder so. Man ist ja vor allen Dingen auf sein eigenes Konzept und auf seine eigene Person fokussiert. Aber wie kann man sich selber halt auch als Influencer marker?
Also ich glaube, dass es da am wichtigsten ist, dass man authentisch ist. Das finde ich immer am wichtigsten, dass man natürlich von seiner Persönlichkeit was zeigt. Man muss dann auch wirklich viel präsent sein eben, viel posten, aber ich finde es immer am schönsten eigentlich, genau, wenn jemand authentisch ist und von sich erzählt und von dem, was er macht, wo er vielleicht auch essen und trinken geht, was seine Community und Freunde sind. Das finde ich immer besser als so ein super kommerzialisiertes Profil, wo alles immer perfekt ist.
Ah, interessant, weil viele so Mega-Influencer, so gerade im Fashion-Bereich und so, das sieht ja immer super artifiziell aus, ne?
Ja, aber da muss man natürlich auch wissen, Fashion ist halt nicht Gastro, ne? Ja, also voll. Zum Beispiel, man sieht es, also es ist immer ganz einfach, ne, finde ich, aber man sieht es ja immer, wenn man in ein Restaurant kommt oder eine Bar und der Barchef ist da oder der Restaurantchef oder Restaurantmanager, das ist ja eine super personal thing. Also wenn der da ist, dann freue ich mich ja schon, dann ist ja meine Experience ganz anders und ich bin ja auch da wegen ihm und seinem Charakter. Und wenn ich den halt wegwasche auf Social Media und dann halt nur noch so clean bin, wie gesagt, dann funktioniert es vielleicht für die Fashion-Branche, weil das eine ganz andere Zielgruppe ist und ein ganz anderer Vibe. Aber ich finde, in der Gastro wollen wir doch Persönlichkeiten haben.
Absolut.
Und wahrscheinlich in der Fashion-Branche auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir da keine Persönlichkeiten haben wollen, um Gottes Willen.
Ja, aber die Gastronomie lebt total von den Menschen. Völlig richtig. Ne?
Die also Gastgeber.
Gastgeber. Man geht dahin wegen der Menschen. Das darf man nicht unterschätzen. Andere Dinge sind natürlich auch wichtig. Aber insofern ist das ja halt über das Thema, wo wir heute sprechen, das liegt irgendwie so nah und dann gleichzeitig so fern. Das ist eigentlich wirklich interessant. Ne? Also auf der einen Seite hat man Personen vor Augen, die eigentlich, das sind absolute Marken, weil die im wahrsten Sinne des Wortes. Und gleichzeitig ist das Thema Personal Branding in diesem Bereich dann verglichen jetzt, also wir sprechen während einer Fußball-Europameisterschaft, wie viel Persönlichkeiten sehen wir gerade auf den ganzen 18 Einzel-Außenplakaten, die Fußball spielen und für irgendwas Werbung machen. Das kennt man so aus dem gastronomischen Bereich, abgesehen von den 5, 6 Starköchen, die wir haben, halt kaum.
Was ich jetzt noch mitgenommen habe, Viola, aus diesem ganzen Gespräch, bisher jetzt auch nochmal aus dem Thema Influencer-Marketing. Ich glaube, man darf die Abkürzung nicht nehmen und sagen so, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Man muss sich einfach hinsetzen und überlegen, was zeichnet mich aus? Was zeichnet meinen Betrieb aus? Und nur so kann ich ja auch einen Influencer am Ende des Tages eigentlich auswählen und sagen, oder eine Influencerin und sagen, hey, nur wenn ich weiß, wer ich bin, wer meine Zielgruppe ist und wo ich hin will, kann ich eigentlich jemanden finden, der in diese Nische springt. Weil ansonsten suche ich mir vielleicht so einen, sag ich mal, perfekten, ich sag jetzt mal liebevoll, Fashion-Style-Influencer, also der so ein bisschen in diese High-End, super professionelle Lalala-Dings springt. Aber der passt halt vielleicht überhaupt gar nicht zu meinem Betrieb und die Leute, die dieser Person folgen, der Effekt verpufft vielleicht komplett. Also ich glaube, man darf diese Abkürzung, die ist verlockend, zu sagen, ah komm, ich nehme jetzt einfach einen Influencer und dann regelt der schon. Das ist, glaube ich, gefährlich.
Ja, total. Also das hast du komplett richtig zusammengefasst.
Vielen Dank. Also Selbstreflexion ist King.
Ja, total. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige, dass man sich wirklich damit richtig befasst und Zeit nimmt und aussucht. Und das ist, glaube ich, das, woran es halt oft scheitert, weil man auch so ein bisschen in diesem riesen Sumpf von was ist da draußen alles? Und dann kriegt man die ganzen Anfragen und dann denkt man sich, ah ja, machen wir jetzt schnell so, dass man da dann halt oft vielleicht überfordert ist, auch mit dem, was da draußen so los ist. Und dann lässt man sich natürlich, wie es so ist, gerne auch von Nummern und Zahlen irgendwie beeindrucken und am Ende, wie du sagst, bringt es vielleicht dann gar nichts, wenn derjenige mit seinen 1 Million Followern bei mir ist, aber die Community passt überhaupt nicht zu meiner Zielgruppe und zu dem, was ich eigentlich aussage.
Stichwort Zeit, das finde ich nochmals eine, wir müssen so langsam auf die Zielgerade einbiegen, aber das würde mich nochmal interessieren, jetzt auch auf das Thema Personal Branding. Wie lange dauert es denn eigentlich, bis man so eine Personenmarke aufbaut? Und ich schiebe noch eine zweite kurze Frage hinterher. Wir sprechen ja hier über Leben, also Lebensverläufe auch. Das heißt, wächst diese Marke dann auch mit der Person mit, die dann älter wird, die sich vielleicht auch verändert, die in Interessen wechseln? Ne? Also was sind da deine Gedanken dazu?
Also wie lange es dauert, das kann ich dir gar nicht beantworten. Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Und verändert sich die Marke? Also im besten Fall ja. Man, genau, wie du sagst, das ist ja Personal Branding. Man ist ja eine Person und man verändert sich ja auch im besten Fall. Im besten Fall verändert man sich und so würde ich mal sagen, wächst die Marke auch mit einem. Ne? Manchmal so die Entscheidungen, die man dann in seinen 20ern macht, macht man in den 30ern nicht mehr. Und dann, wenn man 40 ist, sieht man es auch anders. Aber das ist ja auch das Schöne und das Wichtige auch. Und auch für die Community schön, das mitzuerleben und mitzuwachsen. Also zum Beispiel, das ist auch mal ganz spannend, wenn wir Bars und Restaurants ausbauen, ist es ganz oft so, dass ganz viele das am Anfang direkt perfekt haben wollen und komplett fertig. Und wir tendieren manchmal dazu zu sagen, wir machen es noch nicht komplett fertig, weil eigentlich ist das dann dein Wohnzimmer und dein Zuhause. Und man kennt das ja auch von zu Hause so ein bisschen, das wächst auch. Dann nimmt man sich mal vielleicht von einer Reise ein Bild mit oder irgendwas und das wird dann so langsam durch die persönlichen Dinge, die man auch erlebt, das richtige Zuhause. Und deshalb sagen wir halt manchmal, es ist besser, einfach manchmal aufzumachen und es ist noch nicht perfekt. Und dann auf einmal, wenn du auch mehr Zeit da verbringst, dann weißt du auch, Mensch, an dieser Stelle wäre es besser, noch ein Longtable zu haben oder ach, hier würde ich gerne das Bild hinhängen. Und dann wird das erst zu deinem. Und das ist immer ganz schön, das zu sehen. Und wie gesagt, die Community ist dann auch dankbar dafür, das mitzuerleben und hat auch manchmal das Gefühl, dass sie das so ein bisschen mit beeinflussen kann.
Ja, das ist total schön, was du sagst. Also ich auch, da fallen sowohl bei Arndt, der mit seiner Bar, die er aufgemacht hat, die sich, ich war jetzt 2-3 Mal da, in diesen wenigen Monaten schon wieder verändert hat, weil er jedes Mal irgendwas Neues wieder reinbringt und wieder neue Ideen hat, fällt mir das ein. Oder Horvath natürlich auch, ne? Also dieses wunderschönen Gemälde, was sie freigelegt haben, dann den Spirit von dem Restaurant nochmal komplett verändert haben, ist natürlich Wahnsinn, wenn so ein wunderbarer Zufall passiert, dass man bei Renovierungen sowas entdeckt. Ganz tolle Geschichte. Aber deswegen, also man darf auch ruhig ein bisschen, das nehme ich jetzt von dir mit, dem ganzen Ding Zeit geben und sich weiterentwickeln. Ne? Und dann hat man auch immer wieder neue Geschichten zu erzählen.
Ja, unbedingt.
Nur nicht aufhören. Apropos aufhören. Ich glaube, wir sind schon so ziemlich am Ende angekommen und zum Ende hin haben wir ja immer noch mal so 3 kleine Fragen an dich, die du quasi aus dem Bauch heraus, aus der Pistole geschossen beantworten darfst.
Die Schnellfragerunde.
Wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Angela Merkel.
Warum?
Ich würde gerne mit ihr darüber quatschen, wie sie momentan das Weltgeschehen einschätzen würde.
Ah, interessant, ja.
Wenn man so A.D. ist, dann kann man das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen anders beschreiben und sehen und kommentieren, als wenn man im Amt ist. Das finde ich ganz interessant.
Okay. Es ist witzig, ich glaube, Angela Merkel hatten wir, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal, glaube ich, oder, Peter?
Ja.
Olaf Scholz, glaube ich, ist noch nie gekommen. Nee. Sollte man als Personal Branding vielleicht arbeiten.
Hätte einen Tipp
für jemanden, der da helfen kann.
Tatsächlich, ja.
Welche Person hat dich inspiriert?
Mein Papa.
Warum?
Mein Papa hat mich inspiriert, indem er mir schon als Kind gesagt hat, ich soll immer das machen, auf was ich Lust habe.
Voll schön.
Ja, und dann, er hat mich immer so richtig krass empowert. Und das war für mich inspirierend, weil ich dann immer das Gefühl habe, egal was ich mache, ich mache es richtig. Und wenn ich glücklich dabei bin, dann voll Power. Und das fand ich richtig schön.
Cool, sehr schön, sehr schön.
Last but not least, was ist die beste Erfindung unserer Zeit?
Also ich finde immer noch Fliegen.
Fliegen.
Ich wollte auch eigentlich Pilotin werden, aber das hat nicht ganz geklappt. Und jetzt sitze ich hier und rede über Essen und Trinken.
Das würde ich jetzt schon noch gern wissen. Pilotin, wie kommt es dazu?
Meine ganze Familie ist voll die Aviation-Familie. Und ja, mein Bruder ist Hubschrauberpilot und mein Papa hat bei Airbus gearbeitet und mein Onkel an der Ariane, an dem Raumschiff, was irgendwann uns mal zum Mond bringen soll.
Abgefahren.
Und ich wollte tatsächlich Pilotin werden, aber wie gesagt, hat nicht ganz funktioniert. Aber ich bin auch ganz froh drüber.
Sonst wärst du heute nicht hier.
Genau, sonst wärst du heute nicht hier. Oder genau. Wir würden über ganz andere Sachen sprechen. Also, ich finde, wir haben eine ganze Menge gelernt. Ihr da draußen hoffentlich auch. Vielen lieben Dank, liebe Viola, für deine Tipps und Eindrücke und Empfehlungen. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Folge und wir machen jetzt eine kleine Sommerpause.
Genau.
Und wir melden uns dann im Herbst bei euch zurück. Wir wünschen euch einen tollen Sommer.
Lasst ordentlich krachen.
Genau, lasst euch krachen. Und wenn ihr am Strand liegt und wirklich gar nichts mehr zu hören habt und nichts mehr zu lesen habt, es gibt ja mittlerweile mehr als zwei Dutzend SIP-Podcast-Folgen, die könnt ihr euch alle anhören und da gibt es immer noch eine Menge zu entdecken und herauszufinden. In diesem Sinne,
alles Gute.
Macht's gut.
Und bis bald.
Bis bald.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.